Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem Podcast Heimatlos, Sudetendeutsche ab 1945. Wir sind Claudia und Helena und studieren beide Deutsch als Fremdsprache an der LMU in München. Dieses Podcast-Projekt entsteht im Rahmen einer Lehrveranstaltung zum Thema Deutsche im und aus dem östlichen Europa.
Ja, hallo auch von mir. Genau. Bei der Überlegung für ein Thema zum Podcast kamen wir auf das Thema der Sudetendeutschen. Claudia, dir fiel dazu das Buch Krücke von Peter Hertling ein, in dem aus den Augen des 13-jährigen Tom in Begleitung des Kriegsveteranen Krücke die Flucht aus Tschechien beschrieben wird. Und bei mir ist es so, dass mein Großvater auch ein Sudetendeutscher war und 1946 im Alter von 12 Jahren nach Deutschland kam. Durch diese persönliche Familiengeschichte hat mich natürlich das Seminar generell und auch die Beschäftigung mit der Thematik der Sudetendeutschen insbesondere sehr interessiert. Aber warum hast du dich denn für dieses Thema der Sudetendeutschen so interessiert, jetzt abgesehen von dem Buch Krücke?
Ja, also bei mir gab es keinen so einen familiären Bezug wie bei dir in Bezug auf die Flucht der Sudetendeutschen. Aber meine Eltern haben als Kinder den Zweiten Weltkrieg miterlebt und meine Mutter hat am Ende des Krieges als 12-Jährige allein mit einem Güterzug, wie es auch in Krücke beschrieben wird, von Weimar nach München zu ihrer Mutter reisen müssen. Und dadurch hatte ich zu dieser Erzählung einfach persönlichen Bezug. Und außerdem bin ich ein Mensch, der gerne nach den historischen Hintergründen sucht, wozu ich bei der Erstellung dieses Podcasts natürlich genügend Gelegenheit hatte. Ja, wir werden hier also über die Aufnahme der Sudetendeutschen in Deutschland und über die Aufarbeitung in Tschechien sprechen. Zuvor wollen wir aber zum besseren Verständnis kurz ein paar Hintergrundfakten geben.
Genau, ich möchte zunächst kurz den Begriff der Sudetendeutschen ein bisschen klären. Dieser Begriff ist eine Bezeichnung für die deutschstämmige Bevölkerung in Böhmen und Mähren. Er setzte sich 1919 mit der Gründung der Tschechoslowakei durch, als die Deutschböhmen und Deutschmähren offiziell zu tschechischen Bürgern wurden. Heute ist der Begriff der Sudetendeutschen stark politisch konnotiert, darüber werden wir später noch ein bisschen sprechen. Zuerst wollen wir uns aber ein bisschen mit den Hintergründen der Vertreibung der Sudetendeutschen beschäftigen. Claudia, was kannst du mir darüber erzählen?
Ja, das war so, dass am 5. Mai 1945, 3 Tage vor Kriegsende, der tschechische Maiaufstand ausbrach. Und da sahen dann auch die Aufständischen die Gelegenheit dafür gekommen, an den Deutschen Vergeltung zu üben für die Gräuel an der tschechischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg. Und am 12. Mai 1945 erklärte der Staatspräsident Beneš in Brünn die deutschen Einwohner Tschechiens dann auch noch zu einem Problem. Und darauf begannen am 31. Juni die wilden Vertreibungen mit dem sogenannten Todesmarsch von Brünn.
Was ist da genau passiert?
Ja, da mussten die Deutschen ihre Häuser verlassen und wurden zu Fuß ohne Wasser und Verpflegung bis an die etwa 60 Kilometer entfernte österreichische Grenze getrieben. Insgesamt kamen dabei zwischen 2000 und 5200 Menschen ums Leben. Beide Seiten machen dazu andere Angaben. Insgesamt fielen etwa 800.000 Menschen den sogenannten wilden Vertreibungen zum Opfer. Viele andere wurden auch in Zwangsarbeit verschickt und an verschiedenen Orten kam es sogar zu Massakern.
Aber 1945 kam es auf der Potsdamer Konferenz doch auch zu einem Beschluss für die geordneten Überführungen der deutschsprachigen Bevölkerung, von denen ja auch mein Großvater dann betroffen war. Richtig, darauf folgte dann die offizielle Aussiedlung von etwa 2 Millionen Menschen. Die durften 30 Kilogramm Gepäck wegnehmen, Wertsachen wurden ihnen abgenommen. Und nach Tage oder manchmal sogar wochenlangen Reisen in Güterzügen kamen sie in Auffanglagern in Süd- und Ostdeutschland an. Und von dort wurden sie dann umverteilt auf deutsche Familien, bei denen sie als Zwangszugewiesene untergebracht wurden. Folglich wurden sie da oft auch nicht gerade mit offenen Armen empfangen, was ich so gehört habe.
Ja, so ähnlich erzählt es auch die Geschichte von Tom und Krücke. Nachdem sie nämlich für einen bestimmten Tag ja ihre offizielle Reiseerlaubnis nach Deutschland bekommen hatten, folgte eine wochenlange Reise im Güterzug. Und als sie dann endlich in Süddeutschland angekommen waren, wurden sie in einem Auffanglager in einer Baracke mit 80 Personen untergebracht.
Puh.
Ja, nach der unmenschlichen Reise mit dem Zug wird das Lagerleben dann auch mit Hochbetten, Ofen, Badehaus und täglich warmem Essen als verhältnismäßig luxuriös beschrieben. Nach einigen Wochen wurden sie dann aber schon bei einer Familie in einer schwäbischen Stadt untergebracht und letztendlich wurde ihnen dann sogar eine Wohnung zugewiesen. Aber du sagtest, dass dein Großvater als 12-Jähriger mit seiner Familie von Nordböhmen genauso nach Bayern gekommen ist. Kannst du das noch mal kurz erzählen?
Ja, gerne. Also mein Großvater kam mit seiner Mutter, seiner Schwester, seiner Großmutter und weiteren entfernten Verwandten im Mai 1946 in Südbayern an. Und da wurde die Großfamilie zusammen mit anderen Familien aus ihrem nordböhmischen Dorf einer ländlichen Gemeinde zugewiesen. Was ich so gelesen habe, war das wohl eher ein Glücksfall, da in vielen Fällen Dorfgemeinschaften oder sogar Familien durch die Vertreibungen auseinandergerissen wurden.
Ja, das stimmt. Genauso ist es auch Tom in Krücke passiert. Der hat seine Mutter im Gedränge auf dem Bahnhof aus den Augen verloren und sein Vater war ja schon im Krieg gefallen. Und erst nach fast einem Jahr hat das Rote Kreuz ihn dann mit seiner Mutter wieder zusammenführen können. Aber erzähl weiter, wie war das denn bei deinem Großvater?
Also im Dorf wurden die bei einem Bauern zwangseingewiesen. Da wohnten sie zunächst in einem kleinen Zimmer auf dem Bauernhof, dann später in einem Austragshof des Bauern mit mehreren anderen vertriebenen sudetendeutschen Familien zusammen. Allein aus meiner Familie lebten da 10 Personen in zwei kleinen Räumen, sehr kleinen, engen, feuchten Räumen. Also sehr, sehr viele Personen in größter Armut auf sehr, sehr engem Raum. Ja.
Tatsächlich, ja, das hört sich schon schwierig an. Wie haben sich die Vertriebenen denn dann überhaupt versorgt? Wurden sie irgendwie von den aufnehmenden Bauern versorgt?
Also von den Bauern wurden sie generell eher nicht gerne gesehen und folglich auch nicht wirklich versorgt. Und es gab auch im Dorf nur wenige Leute, die sie unterstützt haben und ihnen zum Beispiel alte Töpfe oder alte Pfannen gaben, damit sie überhaupt etwas kochen konnten. Den Erzählungen zufolge bekamen sie am Anfang Verpflegungsmarken für ein paar Grundnahrungsmittel. Da das allerdings bei weitem nicht reichte, holten sie vieles aus der Natur, also pflückten Beeren und Nüsse und holten essbare Pflanzen und Wurzeln. Und wenn sie zur Erntezeit auf den Feldern das Liegengebliebene nachglauben wollten, wurden sie von den Bauern verscheucht und bedroht. Deshalb mussten sie das eher heimlich tun. Der geheime Trick dabei war, den Erzählungen zufolge mit Kinderwägen über die Felder spazieren zu gehen und die aufgesammelten Kartoffeln darin zu verstecken und natürlich dabei nach außen so zu wirken, als würde man nur mit dem Kind ein bisschen an die frische Luft gehen. Ja.
Ja, das hört sich wirklich ja sehr aufwendig an. Aber bei Krücke wird das heimliche Beschaffen von Feuerholz tatsächlich auch ganz ähnlich beschrieben in der Zeit, als er noch im Auffanglager ist. Wann oder wie hat sich denn die Situation dann bei deiner Familie verbessert? Bei Peter Hertling wird es ja so beschrieben, dass Krücke schließlich eine Büroarbeit findet und auch Tom wieder zur Schule geht. Konnten die Vertriebenen in deinem Verwandtenkreis dann irgendwie selbst Geld verdienen und waren dann dadurch vielleicht nicht mehr so stark von den Bauern abhängig?
Also selbst Geld zu verdienen, um sich auch Lebensmittel besorgen zu können, war scheinbar für meine Familienangehörigen lange Zeit sehr schwer. Die wenigen Männer mussten als Knechte für die aufnehmenden Bauern arbeiten, bekamen dafür aber üblicherweise kein Geld, sondern wie es ganz typisch war, nur Kost und Logis. Und die Frauen fanden oft auch ganz lange keine feste Arbeit. Sie konnten sich nur manchmal durch Nähen, durch Sticken, durch Putzen ein bisschen was dazu verdienen. Verbessert hat sich die Situation wohl erst Mitte der 50er Jahre durch den Lastenausgleich.
Der Lastenausgleich, ja, das waren ja die finanziellen Entschädigungen für Deutsche, die infolge des Zweiten Weltkrieges Vermögensschäden oder andere Nachteile erlitten hatten.
Ja, genau, ja.
Michael Schwarz beschreibt es in seinem Aufsatz, die Vertriebenen im doppelten Deutschland, dass es diesen Lastenausgleich gab, weil man in Westdeutschland wohl befürchtete, dass die Geflüchteten durch ihren Flüchtlingsstatus und ihre Armut einen Nährboden für sozialistische Bewegungen darstellen könnten. Inwiefern hat sich denn dann die Situation für deine Familie verbessert durch diesen Lastenausgleich?
Also von dem Geld konnten sich einige Großfamilien Grundstücke und Baumaterial kaufen und sich so eigene Häuser bauen. Und dadurch wurden sie natürlich auch automatisch zunehmend eigenständiger und unabhängiger von den Bauern. Und die Situation im Dorf konnte sich ein bisschen entspannen. Generell spielten in dieser Zeit auch die Kinder eine wichtige Rolle für das langsame Ankommen und für die Aufnahme in der Dorfgemeinschaft. Dass sie natürlich durch die Schule oder durch Vereine ganz natürlich in die Dorfgemeinschaft hineinwuchsen und durch sie auch ihre Familien. Wo sich die Vertriebenen also vorher oft auf allen Seiten unerwünscht und heimatlos fühlten, hat zumindest in meiner Familie das Hineinwachsen in die Dorfgemeinschaft, aber auch das Wirtschaftswohnen in den 50er Jahren und die zunehmende und auch wahrzunehmende Ost-West-Schere dazu beigetragen, dass die neue Umgebung mehr und mehr auch zur neuen Heimat wurde.
Und haben sich die Sudetendeutschen dann irgendwie auch organisiert durch offizielle Verbände oder ähnliches?
Also es gab und gibt auch noch immer die Sudetendeutsche Landsmannschaft, allerdings in ganz verschiedenen Ausprägungen. Also in der nächsten Kreisstadt lief unter dem Namen eine Beratungs- und Hilfeeinrichtung, die Zuschüsse auszahlte, die alte Urkunden beschaffte und auch bei sonstigen Anträgen half. Daneben gibt es die Sudetendeutsche Landsmannschaft aber auch als politischen Zusammenschluss. Und in dem gab und gibt es ganz verschiedene Strömungen. Die nationalen Strömungen machten lange Zeit Schlagzeilen mit ihren revanchistischen Forderungen, wie die Wiedergewinnung der alten Heimat. Heute dominieren aber eindeutig die Strömungen, die auf den Dialog und den Austausch mit Tschechien setzen. Somit wurde auch 2015 die Forderung nach der Wiedergewinnung offiziell aus der Satzung der Sudetendeutschen Landsmannschaft gestrichen. Jetzt haben wir viel über die Aufnahme der Vertriebenen in Westdeutschland gesprochen. Wie war das denn eigentlich in Ostdeutschland? Wie ging man da mit den Vertriebenen um? Hast du dazu was gefunden?
Ja, also in der DDR war die Aufnahme der vertriebenen Sudetendeutschen von der Ideologie des sozialistischen Staates geprägt. Als Heimat galt hier nicht eine Stadt oder eine Landschaft, sondern der sozialistische Staat. Der Gedanke der Wiedergewinnung der Heimat wurde deshalb abgelehnt und das historische Ereignis der Vertreibungen immer verschwiegen. Schwarz beschreibt in dem zuvor erwähnten Aufsatz, dass die Vertriebenen zwar anfangs auch in der DDR Wohnungsbeihilfen und sogar Ackerland bekamen, aber das war verbunden mit dem Zwang zur Assimilierung. Und die Fachkräfte, die die Wirtschaft stützten, wurden sehr schnell in das Arbeitervolk eingegliedert. Die zweite Generation assimilierte sich deshalb vollends, vielleicht auch durch die Unkenntnis ihrer Geschichte. Zur Zeit der sozialistischen Staaten hatten die CSSR und die DDR anscheinend deswegen dann auch engere Beziehungen, als es heute der Fall ist, weil zum Beispiel organisierter Arbeiteraustausch und organisierte Ferien stattfanden und sich die Menschen beider Länder dadurch anfreundeten. Die Geschichte der Sudetendeutschen aber wurde dabei, wie gesagt, immer verschwiegen.
Wie hat sich das denn dann nach dem Zerfall des Ostblocks weiterentwickelt? Also, wie wurde und wird die Vertreibung im heutigen Tschechien wahrgenommen und vielleicht auch aufgearbeitet?
Von einigen Politikern wurde der Versuch unternommen, sich mit der Vergangenheit zu versöhnen, indem an verschiedenen Orten Denkmäler aufgestellt wurden. Und 2015 bat der Stadtrat von Brünn um Entschuldigung für die gewalttätige Vertreibung der Deutschen. Und im gleichen Jahr wurde dann auch zum 70. Jahrestag ein gemeinsamer Gedenkmarsch nach Brünn begangen. Allerdings gibt es immer noch Widerstand von nationalen Gruppierungen, die finden, dass Politiker die Vergangenheit nicht bewerten sollten. Und außerdem sehen sie auch gar keinen Grund, sich bei den Brünner Deutschen zu entschuldigen, die doch dem tschechischen Volk selbst so viel Unrecht und Leid angetan haben.
Ja, die Aufarbeitung der Geschichte des eigenen Landes ist natürlich oft unangenehm und schmerzhaft. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber gibt es denn auch eine Art literarische oder künstlerische Aufarbeitung?
Aus literarischer Sicht besonders wichtig sind meines Erachtens die junge tschechische Schriftstellerin Katharina Tschutschkova, die in ihrem Roman Gerda, das deutsche Mädchen von 2009, die Vertreibung zum ersten Mal aus deutscher Perspektive thematisiert. Und auch der 2017 erschienene Roman Die Hussiten bei Postelberg von Jan Wawra beschreibt ein Massaker an 700 Deutschen im Jahr 1945. Beide Bücher sorgten natürlich für Kontroversen auf der tschechischen Seite.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, und im Dezember 2020 fand zudem eine tschechische Podiumsdiskussion zum Erscheinen des deutschen Buches Der Weg zu meinen Deutschen statt.
Wie sieht es denn gerade mit der jüngeren Generation aus, die nicht so einen direkten Bezug dazu hat? Sehen Sie das Ganze vielleicht ein bisschen anders?
Nun, seit 2002 wagt es eine junge Generation von Tschechen, wie beispielsweise die Gruppe Antikomplex, sich tatsächlich kritisch mit der ihnen im Kommunismus verschwiegenen tschechischen Nachkriegsgeschichte zu beschäftigen. Die Gruppe thematisiert, dass auch die tschechische Seite mit der Vertreibung etwas verloren hat und unter anderem haben sie sich deshalb auf die Suche nach verschwundenen sudetendeutschen Siedlungen gemacht und dabei mehr als 1000 Orte gefunden.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Ein befreundeter Tscheche hat als schulische Seminararbeit auch solche verlassenen deutschen Siedlungen in Tschechien besucht und dokumentiert. Gerade in der jüngeren Bevölkerung scheint das Interesse also doch da zu sein, sich mit der eigenen Geschichtsschreibung des Landes kritisch auseinanderzusetzen und sich somit auch gegen nationalistische Tendenzen zu wehren. Kannst du uns vielleicht noch mehr von dieser Gruppe Antikomplex erzählen? Haben die noch andere Aktionen, die sie machen?
Ja, etwas Besonderes ist dieses Landart-Festival, das die Gruppe organisiert hat. Das findet seit 2013 regelmäßig in einem der oben angesprochenen verlassenen Sudetendörfer statt.
Was wird denn bei diesem Festival gemacht?
Ja, das Festival, das ist ein Treffen von tschechischen und deutschen Künstlern. Das werden Workshops zu Themen der deutsch-tschechischen Geschichte angeboten und das historische Leben wird nachgestellt. Wie die Gruppe Antikomplex sagt, soll das Festival nicht nur zum Nachdenken über die vergangene deutsch-tschechische Geschichte anregen, sondern fragt auch danach, wie wir diese in der Zukunft gestalten möchten. Wie Sie sagen, soll es einen Beitrag zu einem Europa leisten, in dem die Menschen nicht nur friedlich nebeneinander, sondern vor allem miteinander leben.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig, dass sich diese Gruppe so dafür einsetzt, die eigene Geschichtsschreibung immer wieder kritisch zu hinterfragen und auch für andere Perspektiven offen und sensibel zu sein und ihnen den gebührenden Platz und auch Respekt einzuräumen, damit somit auch eine gemeinsame Geschichte gemeinsam aufgearbeitet werden kann.
Ja, das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Wir bedanken uns dann jetzt auch schon fürs Zuhören und hoffen, dass unser Beitrag die Vertreibung der Sudetendeutschen, ihre Aufnahme in Deutschland und den Weg der Aufarbeitung der historischen Ereignisse etwas beleuchten konnte.
Ja, und wenn jetzt noch jemand ein bisschen mehr über die Geschichte und die Aufarbeitung der Vertreibungen erfahren will, dem können wir die internationale Koproduktion Vertreibung Ozun, das Sudetenland von MDR, ORF, Česká televize und Arte empfehlen. Dabei sprechen deutsche, tschechische und österreichische Zeitzeugen und Historiker über die Ereignisse und auch über den aktuellen Stand der Aufarbeitung. Danke fürs Zuhören. Ciao.